Er hat nach eigenen Angaben seine Tätigkeit beim US-Geheimdienst aufgenommen, um dessen Überwachungsmaßnahmen im Internet aufzudecken. Allein aus diesem Grund habe er auch den Job als IT-Techniker bei der Beratungsfirma Booz Allen Hamilton angenommen, die im Auftrag des US-Geheimdienstes NSA an der Internetüberwachung beteiligt war, zitierte ihn die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Bei der Beratungsfirma war er seit 2009. Wie gesagt, als IT-Techniker, als externer Mitarbeiter in einem NSA-Büro auf Hawaii tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte er Zugang zu umfangreichen, als Top-Secret, streng geheim eingestuften Daten und Geheimdokumenten der NSA, so auch zu Dokumenten bezüglich der bis dahin noch nicht öffentlich bekannten Programme zur Totalüberwachung der weltweiten Internetkommunikation. Prismen und Boundless Informant. Nachdem er bereits im Januar 2013 anonym die Dokumentarfilmerin Laura Poitras und im Februar 2013 den Journalisten Glenn Greenwald kontaktiert hatte, kopierte er die Daten und nahm sie zunächst mit nach Hause. Mitte Mai 2013 meldete er sich dann unter dem Vorwand der Behandlung einer Epilepsie, von der er kurz zuvor erfahren habe, für ein paar Wochen bei seinem NSA-Vorgesetzten ab. Am 20. Mai 2013 flog er schließlich nach Hongkong. Von dort aus verschickte er die von ihm kopierten Geheimdokumente zunächst an die Washington Post und an den Guardian. Die Guardian machten dann die Geschichte am 6. Juni 2013 öffentlich. Sie veröffentlichen Teile der übermittelnden Dokumente ohne die Identität des Datenlieferanten preiszugeben. Ihr habt sicherlich schon längst aus dem Geschilderten erkannt, um wen es sich hier bei dem zuvor nur mit er bezeichneten geht. Edward Snowden, der zurzeit in aller Munde ist. Da Edward Snowden davon ausging, dass ihn die US-amerikanischen Geheimdienste sehr schnell als Quelle der Veröffentlichungen ermitteln würden, entschloss er sich, selbst in die Öffentlichkeit zu treten und gab am 9. Juni 2013 dem Guardian ein Video-Interview, in dem er sich schließlich öffentlich als Quelle der Datenweitergabe zu erkennen gab. Neben der öffentlichen Bekanntmachung der Existenz und Nutzung von Programmen zur Totalüberwachung der weltweiten Internetkommunikation gab Snowden an den Guardian noch auch Dokumente weiter, aus denen hervorgeht, dass nicht nur der amerikanische Geheimdienst systematisch weltweit überwachte, sondern auch das britische Government Communications Headquarters, GCHQ genannt. Die Dokumente belegen, dass der britische Geheimdienst beim G20-Treffen der großen Staatsführer 2009 in London systematisch Politiker anderer Nationen überwacht hat. So wurden unter anderem E-Mails und Computer ausspioniert und mittels Keyloggern Daten teilweise nach dem G20-Gipfel noch weiter gewonnen. Britischen Politikern wurden in annähernd Echtzeit Informationen über die Mobilfunkverbindungen während des Meetings zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wie ihr, liebe Geschwister, zu diesen Enthüllungen steht und wie ihr persönlich über den Enthüller Edward Snowden oder andere in diesem Enthüllungszusammenhängen vorkommende Namen wie den WikiLeaks-Gründer Julian Assange oder den US-Obergefreiten Bradley Manning denkt. Letzterer, Bradley Manning, ist während seiner Stationierungen im Irak über die Methoden des Militärs schockiert gewesen und suchte ein legitimes Medium, das die Dokumente publizierte und sah dies in WikiLeaks. Zu den Unterlagen, deren Veröffentlichung für Manning zu einer Gefängnisstrafe von bis zu 136 Jahren führen könnte, zählten brisante Diplomatendepeschen, Protokolle über den Umgang mit Kriegsgefangenen und Berichte über Kampfeinsätze, bei denen Zivilisten ums Leben gekommen waren. Ihr fragt euch jetzt, in diesen Minuten wahrscheinlich, was hat dies in unserem Gottesdienst, was hat dies in der Predigt zu suchen? Ich weiß, dass diese umstrittenen Beispiele menschlicher Zivilcourage Regierungen, Arbeitgebern gegenüber sehr kritisch zu bewerten sind, weil es hier um Missbrauch, Datenmissbrauch auf der einen Seite und deren Aufdeckung geht, worüber wir aber als Teil der Öffentlichkeit froh sind, erfahren zu haben. Auf der anderen Seite geht es aber um den schweren Vorwurf von Spionage und Datendiebstahl mit großem Ausmaß, also hochkrimineller Aktivitäten einzelner Personen. Diese Personen haben sich, seien die Vorwürfe und Anklagepunkte gerechtfertigt oder nicht, seien die Motive der dabei handelnden Personen lauter oder unlauter, auf jeden Fall mit der größten Gefahr für ihr eigenes Leben, der Gefahr, hohe Haftstrafen zu bekommen, ihre persönliche Freiheit aufzugeben, für hohe Güter und Werte eingesetzt, die geschützt werden müssen. Diese Personen haben sich für das gesetzlich geschützte Gut der Datensicherheit und des informellen Selbstbestimmungsrechts, wie es im Fachjargon genannt wird, eingesetzt. Sie haben sich auf der anderen Seite eingesetzt für den Schutz des Lebens, indem die willkürliche Tötung von Zivilisten und der ungesetzliche Umgang mit Kriegsgefangenen, denen Haftbedingungen und denen Folter angetan wurde und das schäbige, zynische Denken von einzelnen gut situierten Verantwortlichen darüber entlarvt. Vielleicht denkt ihr im Entfernten, dass ich vielleicht irgendwie damit auf Offenbarung 13 eingehen und überleiten will und von der Macht des zweiten Tieres predigen will und davon, dass in dieser Zeit dann niemand kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Darauf aber will ich heute nicht hinaus. Wenn auch, wie wir an der aufgedeckten totalen Datenüberwachung sehen können, schon heute die technischen Möglichkeiten dazu im großen Stil vorhanden und deren Anwendung weltweit verbreitet sind. In den USA, England, China und sicher auch noch in einigen anderen Ländern. Ihr habt sicher auch schon davon gehört, dass durch die Europäische Union Initiativen ergriffen werden, um den Bargeldverkehr zurückzuführen, der vor allem in Deutschland noch sehr beliebt ist. Den Bargeldverkehr zurückzuführen mit dem Ziel, künftig alles per Karte oder anderer Identifikationsmöglichkeiten, also bargeldlos bezahlen und kaufen zu können. Dann ist es sicher nur ein kleiner Schritt noch dazu, bestimmten Menschen kurzerhand die Zugangsdaten zur bargeldlosen Zahlung zu entziehen oder erst gar nicht mehr zu vergeben. Dies soll aber, wie gesagt, heute nicht das Hauptanliegen meiner Predigt sein. Mir geht es heute in meiner Predigt nicht um Offenbarung 13. Mir geht es vielmehr um das Spannungsfeld der folgenden zwei biblischen Texte und Aussagen der Heiligen Schrift, die uns als Christen in heutiger Zeit besonders herausfordern können und betreffen können. Auf diese Haupttexte bin ich im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschehnissen und den Berichten darüber gestoßen. Darauf gestoßen, motiviert worden, um darüber nachzudenken, Was haben diese Ereignisse und diese biblischen Texte, auf die ich jetzt eingehen möchte, für uns zu bedeuten? Wo beginnt es für Christen, Gott mehr zu gehorchen als Menschen, Gott mehr zu gehorchen als uns übergeordneten Menschen, Gott auch mehr zu gehorchen als dem Staat, in dem wir leben? Also, was haben uns die Texte? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, der in Apostelgeschichte 5 im Vers 29 genannt ist, und der Text, der Gegenpol dazu in Römer 13, Vers 1, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt hat, über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Was haben diese Texte uns zu sagen, die doch in gewisser Spannung zueinander stehen? Ob der 30-jährige amerikanische Whistleblower Edward Snowden Christ ist und aus christlichen Motiven handelte, ist mir nicht bekannt. In Wikipedia sind keine Angaben darüber gemacht, ob er christlich erzogen worden ist und selbst Christ ist. Im Interview sagte er zu seiner Motivation, die Öffentlichkeit über die gigantische Ausspähung zu informieren, Folgendes. Bereits als er im Jahr 2007 von der CIA nach Genf geschickt wurde und der umfangreichen Zugang zu geheimen Informationen und Überwachungsdaten hatte, seien ihm zum ersten Mal Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Arbeit gekommen. Er sagt, ich erkannte, dass ich Teil von etwas geworden war, das viel mehr Schaden anrichtete, als Nutzen brachte. Schon damals habe er darüber nachgedacht, die geheimen Überwachungsaktivitäten der US-Geheimdienste zu enthüllen. Doch die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten der Vereinigten Staaten im Jahr 2008 habe in ihm die Hoffnung geweckt, die fragwürdigen Praktiken der Geheimdienste würden durch Reformen abgeschafft. Diese Hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht, und im Laufe der Zeit kam er zu der Überzeugung, dass er nicht mehr länger warten könne, um die Existenz der Überwachungsprogramme öffentlich machen müsse. In einem Interview mit dem Guardian-Journalisten Glenn Greenwald sagte Snowden, er möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich tue und sage, aufgezeichnet wird. Das ist nichts, was ich unterstützen oder wo ich leben möchte. Obwohl er sich bewusst gewesen sei, welchen persönlichen Konsequenzen er mit der Veröffentlichung der Dokumente und den daraus resultierenden Folgen zu befürchten habe, sei er bereit gewesen, dieses Opfer zu bringen, weil er es nicht mit seinem Gewissen, also vielleicht doch christlich geprägt, mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, dass die US-Regierung die Privatsphäre, die Freiheit des Internets und die grundlegenden Freiheiten weltweit mit ihrem Überwachungsapparat zerstöre. Snowden sagte, er habe irgendwann im Laufe seiner Arbeit für die Geheimdienste erkannt, dass man daran beteiligt sei, die Architektur der Unterdrückung auszubauen, wenn man für die Geheimdienste an der Überwachung der eigenen Bürger beteiligt sei. Dann merkt man, dass man bereit ist, jedes Risiko zu tragen, ganz egal, was dabei herauskommt, solange die Öffentlichkeit selbst entscheiden darf. Deshalb betrachtet er die Weitergabe der Unterlagen auch nicht als Straftat. Letzteres sieht die US-Regierung und natürlich anders und fordert deshalb seine Auslieferung von Russland. Wie die Öffentlichkeit auf den aufgedeckten Skandal reagiert, ob der öffentliche Druck so massiv wird, diese Praktiken zu unterbinden, bleibt abzuwarten. Mir scheint, die überwiegende Zahl der Menschen denkt, was habe ich denn schon groß zu verbergen? Sollen die Regierungen und Geheimdienste doch glücklich werden mit den vielen Informationen, die sie ausspähen und sichten? Letztlich habe ich selbst doch dadurch als unbescholtener Bürger nichts zu befürchten. Den wenigsten ist dabei aber bewusst, was dadurch im Geheimen letztlich vorbereitet wurde und sicher noch weiter vorbereitet wird. Es wird etwas vorbereitet und ermöglicht, das auch dazu genutzt werden kann, um vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft unsere Freiheitsrechte und schließlich auch unser Recht auf freie Religionsausübung massiv einschränken zu können. Wir müssen uns der großen Gefahr bewusst sein und uns mit legitimen Mitteln, so gut es geht, dagegen wehren und uns darauf vorbereiten und uns darin üben, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Welche Beispiele nennt uns die Heilige Schrift, wenn es darum geht, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? Ein wichtiges Beispiel, aus dem der Text »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen« entnommen ist, will ich jetzt zusammen mit euch lesen. Und ich lade euch ein dazu, Apostelgeschichte Kapitel 5 aufzuschlagen, und wir wollen miteinander dort ab Vers 28 lesen. Also Apostelgeschichte 5 ab Vers 28. Als die Apostel von den Knechten des Hohen Rats vor den Hohen Rat gebracht wurden, fragte der Hohe Priester sie, ab Vers 28, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen, gemeint ist der Name Jesus Christus, nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Auf den weisen Rat des Schriftgelehrten Gamaliel wurden die Apostel dann aber freigelassen. Gamaliel, der vom ganzen Volk in Ehren gehalten wurde und deshalb auch hohen Einfluss hatte, riet dem Gremium, lesen wir dazu weiter ab Vers 38 in Apostelgeschichte 5, was der hohe Priester Gamaliel dem Gremium des Hohen Rates riet. Vers 38. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen, den Aposteln, und lasst sie gehen. Ist dieses Vorhaben oder das Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu und riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Trotzdem, dass sie gegeißelt wurden, gingen sie fröhlich fort. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Dieses Beispiel, ein Ansporn, ist ihnen, den Apostel, gleich zu tun. Wir brauchen uns also nicht verbieten lassen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, wenn es uns ein Anliegen ist. Die erste Schlussfolgerung, wann wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen, ist also uns das Wort nicht verbieten lassen, Gottes Wort zu predigen. Menschliche Obrigkeit muss auf der anderen Seite respektiert werden, aber nur so lange und so weit es nicht gegen das Gesetz Gottes handelt. Wenn sie gegen das Gesetz Gottes handelt, dürfen und sollten wir, meinem Verständnis nach, mit legitimen Mitteln dagegen protestieren und für eine Änderung eintreten. Ein weiteres Beispiel aus der Bibel, wenn es darum geht, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, möchte ich auch mit euch lesen. Es ist in Daniel 3 aufgeschrieben und dort ab Vers 14. Ihr kennt diese Begebenheit sicher alle, die drei Männer im Feuerofen. Und hier geht es um den Zusammenhang mit der Frage der Anbetung. Lest mit mir Daniel 3 ab Vers 14 bis Vers 17. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten und Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Bei Daniels drei Freunden ging es in dieser entscheidenden Auseinandersetzung mit dem König Nebukadnezar um die Frage der Anbetung des wahren und einzigen Gottes. Gott will also schließlich daraus, dass wir in Fragen der Anbetung Gott mehr gehorchen als den Menschen, also allein Jesus Christus anbeten und ihm gehorchen. Wie steht es aber nun mit dem anderen Bibeltext, der uns das Ganze nicht einfach macht? Lesen wir Römer 13, Vers 1 miteinander. Römer 13, Vers 1. Dort schreibt Paulus: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Und er begründet dies auch: Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott angeordnet. Mir kam gleich der Gedanke: Geht es hier dann um Kadavergehorsam oder ist die Aussage des Paulus, des Apostel Paulus im Zusammenhang betrachtet, an Bedingungen geknüpft und gilt nicht in allem und nicht generell der Gehorsam dem Staat der Obrigkeit gegenüber? Geht es Paulus hier auch um das Recht des Staates, Polizeigewalt und Rechtsprechungsrechtsgewalt auszuüben, um das Recht und die Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten? Der Staat braucht doch diese Rechtsbefugnis, damit er mit den Mitteln der Staatsgewalt seine Bürger vor Gewalt und Unrecht schützen kann und Übertreter verurteilen und bestrafen kann. Paulus geht dabei davon aus, dass die Staatsbürger, die Menschen, sich dann vor den Vertretern der Staatsmacht nicht fürchten müssen wegen guter Werke, sondern nur wegen böser Werke. Er fordert die Zuhörer, die Gläubigen, also kurz dazu auf, Gutes zu tun, zum Beispiel der Stadt Bestes zu wollen. Er mündet in der wichtigen Aussage: So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt und Ehre, dem die Ehre gebührt, wie uns in Vers 7 von Römer 13 überliefert ist. Die übergeordneten Gewalten sind für den Ablauf der Weltgeschichte und für das menschliche Leben auf Erden so wichtig, dass Gott ihr Kommen und Gehen nicht sich selbst überlässt, sondern fest in seiner Hand behält. Paulus meint aber nicht, dass in jedem Einzelfall mit Sicherheit der Täter des Guten das verdiente Lob und der Verbrecher die angemessene Strafe erhalte. Aber er weiß, dass innerhalb einer gesetzmäßigen Staatsordnung sie sei, wie sie wolle, tatsächlich dem Verbrechen gewährt und dem redlichen und rechtlichen der Raum zum ruhigen Leben gegeben wird. Gott hindert durch die übergeordneten Gewalten das zügellose Walten der Sünde und ermöglicht die relativ ungestörte Entfaltung menschlichen Lebens. Darum ist die Staatsgewalt bei allen ihren kleinen oder großen Mängeln dennoch tatsächlich Gottes Dienerin für dich zum Guten. Und wir wissen, dass in der letzten Zeit das Böse ausreifen wird, ausreifen muss und Gott hier deshalb nicht gleich eingreifen wird, auch wenn die Staatsgewalt sich zum Diener des Bösen machen lässt, wenn auch der Staat dem Bösen nicht so wehrt, wie es sein sollte. Aber was ist, wenn die Staatsgewalt mit offensichtlichem Unrecht in das Leben des Staatsbürgers eingreift? Was ist, wenn die Staatsgewalt sogar das Gottesverhältnis der Christen selbst zu stören oder zu zerstören versucht? Hierauf gibt uns Paulus an dieser Stelle keine Antwort. Er sagt und schreibt den Geliebten Gottes und den berufenen Heiligen in Rom an dieser Stelle nur, was sie heute wissen und bedenken müssen. Wenn es morgen zu einer anderen Lage kommt, wird Paulus erneut und konkret dazu Stellung nehmen. Im Brief an die Epheser schreibt er in Kapitel 6 von der Waffenrüstung Gottes. In Epheser 6, Vers 10, die uns ja auch alle sehr bekannt sind, diese Verse, schreibt er an die Epheser: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Steht fest, geht es in Vers 14 weiter, beachten wir dies genau. Paulus fordert die Christen im gesamten Abschnitt nirgends auf, gegen den Teufel zu kämpfen, ihn aktiv aufzusuchen und herauszufordern. Auch in Vers 11 schreibt er: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. In Vers 11 spricht er, wie gesagt, vom Bestehen und im Vers 13 vom Widerstehen. Und aus dem Zusammenhang geht eindeutig hervor: Weder der einzelne Christ noch die Gemeinde insgesamt werden dem Teufel je in menschlicher Kraft widerstehen, geschweige denn ihn besiegen können. Wenn sie es versuchen, wird die Gemeinde als der Leib Christi auseinanderbrechen und überwältigt werden. Wir haben nur eine Möglichkeit, um gegen die heimtückischen Anschläge des Teufels zu bestehen. Das geht nur im Herrn und in der Macht seiner Stärke, und dazu ist es nötig, die ganze Waffenrüstung Gottes zu ergreifen und anzuziehen. Die ganze Waffenrüstung Gottes, die wir angezogen haben sollen, bevor wir in den todernsten geistlichen Kampf eintreten, ist Jahwes, ist Gottes eigene Rüstung, die er und sein Gesalbter Jesus Christus trugen und die nun seinem Volk bereitgestellt wird. Dass dies Gottes eigene Rüstung war, geht aus verschiedenen Texten aus dem Alten Testament hervor, die ich jetzt der Zeit halber nicht alle mit euch lesen kann, aber ich möchte sie euch kurz erwähnen. Die umgürtenden Lenden, die die geistliche Waffe der Wahrheit widerspiegeln, sind für Gott selbst gebraucht in Jesaja Kapitel 11, Vers 5. Der Brustpanzer, der die Gerechtigkeit darstellt, ist für Gott selbst gebraucht in Jesaja 59, Vers 17. Die beschuhten Füße, die das Evangelium des Friedens darstellen, ist für Gott selbst gebraucht in Jesaja 52, Vers 7. Der Schild, der den Glauben darstellen soll, ist in Jesaja 21,5 und im Psalm 35,2 für Jesus Christus, für Gott gebraucht. Und der Helm, der das Heil darstellen soll, ist für Jesus in Jesaja 59,17. Und das Schwert, das Gottes Wort bedeutet, in Jesaja 49,2, in Jesaja 66,16 und in vielen anderen Texten benutzt. Dies habe ich aus dem Buch von George Knight entnommen, der über den Epheserbrief kommentiert hat. Das Bild der Waffenrüstung spielt in Epheser 6 zwar eine wichtige Rolle, aber im Mittelpunkt des Abschnitts stehen die Gaben Gottes und die mit ihnen verbundenen Tugenden der Gläubigen in den vorhergehenden Kapiteln des Epheserbriefes. Und diese Tugenden, die sollen wir auch benutzen, wenn wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, der Friede, das Evangelium, das Wort Gottes, das Heil bzw. die Errettung und der Glaube. Die beiden rein offensiven Waffen der Gemeinde, Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, stellen die offensive Ausbreitung der guten Nachricht von der Erlösung durch Christus im Territorium des Feindes dar. Beachten wir, mit ihnen wird nicht der Teufel selbst bekämpft, sondern ihm werden Untertanen entrissen. Die Verkündigung dieser Botschaft bringt Frieden zwischen Menschen und Gott und auch unter den Menschen selbst, denn aufgrund der Erlösung aus Gnade verschwindet die Trennmauer zwischen ihnen und sie werden Teil des Leibes Christi. Das Paradoxe am Kampf der Christen für die Ausbreitung des Evangeliums ist, das letztendliche Ziel, den Menschen Frieden zu bringen. Doch dieser Friede herrscht auf dieser Erde noch nicht. Im Gegenteil, Paulus bezeichnet den Zustand der Welt als bösen Tag. Wir Gläubigen leben gegenwärtig in einem Zustand des schon jetzt, aber noch nicht. Das heißt, Gott hat uns in Christus bereits erlöst, aber unsere endgültige Errettung lässt noch auf sich warten. Und wir warten hoffentlich mit Sehnsucht darauf. Bis dahin leben wir am bösen Tag, an dem die geistigen Mächte der Finsternis noch hoffen, uns, die Gläubigen, die wir uns zu Christus bekennen, für ihre, der bösen Mächte, Art des Denkens und Lebens zurückzugewinnen. Damit den bösen Mächten dies nicht gelingt, ist es nötig, ihnen zu widerstehen und festzustehen. Aber wir können nur hoffen, in der ganzen Waffenrüstung Gottes und in der Macht seiner Stärke erfolgreich zu sein. Wer selbst, wie gesagt, den Kampf mit den geistigen Mächten des Bösen aufnehmen will, befindet sich auf dem sicheren Weg der Niederlage. Im Brief an die Philipper ruft Paulus in Kapitel 1 in den Versen 27 bis 29 dazu auf, Brief an die Philipper, Kapitel 1, Verse 27 bis 29, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme unter euch und sehe oder abwesen von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Paulus aus dem Gefängnis. Vielleicht habt ihr in den Nachrichten auch gehört oder in der Zeitung auch von der Innenministerin Finnlands, Päivi Räsänen, gelesen, die Christen dazu aufgerufen hat, im Konfliktfall eher der Bibel zu folgen als staatlichen Gesetzen. Im christlichen Nachrichtenportal idea.de wurde dazu unter der Überschrift Gott mehr gehorchen als den Menschen Folgendes berichtet. Helsinki. Finnlands Innenministerin per Efi Resanen hat Christen dazu aufgerufen, im Konfliktfall eher der Bibel zu folgen als staatlichen Gesetzen. Man müsse dann Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagte die 53-jährige Vorsitzende der Christdemokraten bei einer lutherischen Kirchenveranstaltung Anfang Juli 2013 in der Kleinstadt Kankan-Pe-A im Westen des Landes. Die Politikerin, die auch für die Beziehungen zu den Kirchen zuständig ist, vertrat die Ansicht, dass Tiere von finnischen Gesetzen besser geschützt seien als ungeborene Kinder. Während man Tieren bei der Schlachtung keine Schmerzen zufügen durfte, sei es noch nicht einmal zulässig, über die Schmerzhaftigkeit der Abtreibung zu diskutieren. Dies sei ein Tabuthema, sagte die Ärztin und Mutter von 5 Kindern, die mit einem Pastor verheiratet ist. Finnland und Schweden seien zudem die einzigen europäischen Länder, die medizinischem Personal das Recht absprechen, die Mitwirkung bei Abtreibungen zu verweigern. Traurig ist, was weiter im Bericht steht. Resanens Äußerungen führten zu einem scharfen Anstieg der Austritte aus der lutherischen Kirche. Per Internet kehrten an einem Tag 960 Mitglieder der Kirche den Rücken. Üblich sind 100 pro Tag. Noch trauriger ist in meinen Augen, welche Aussage als nächstes berichtet wird. Der Erzbischof der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands, Kari Mäkinen, beeilte sich zu erklären, dass die Haltung der Ministerin nicht die der Kirche sei. Im Grundsatz sei die Kirche gesetzestreu. Ob der Erzbischof auch auf das von der Ministerin angesprochene eigentliche Problem Abtreibungen einging, ist nicht berichtet. Der Bericht endet mit den statistischen Angaben, dass von den 5,4 Millionen Einwohnern Finnlands knapp 77% zur dortigen evangelischen lutherischen Kirche zählen, etwa 60.000 seien orthodox und rund 10.000 katholisch, etwa 50.000 gehören protestantischen Freikirchen an. Meine Fragestellungen, mein Hauptanliegen dieser Predigt war und ist, wann und in welchen Punkten müssen wir als adventistische Christen für Gottes Sache kämpfen und widerstehen? Genannt habe ich folgende Punkte. Daniel 3, als Beispiel des Widerstands der drei Freunde Daniels gegen befohlene falsche Anbetung, wofür sie in den Feuerofen geworfen, aber daraus von Gott errettet wurden. Als zweiten Grund und Beispiel habe ich genannt, das Beispiel der Apostel, alle Tage zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus als lebendiger Brief, wie es an anderer Stelle heißt. Drittens möchte ich noch nennen, der Herr ist ein Gott der Gerechtigkeit und des Rechts. Gott schafft Recht denen, die Gewalt leiden, und sein Knecht Jesus Christus wird das Recht unter die Heiden bringen. So dürfen und sollen wir uns auch in der Welt für Gerechtigkeit einsetzen. Weil Gott ein Gott des Rechts ist, will er, dass auch in seinem Volk heiliges, bürgerliches und soziales Recht des Herrn gehalten wird. Wir sollten uns also für Gottes Recht, Gottes Gebote in ihrem tiefen Sinne einsetzen. Viertens, wir sollten uns auch nicht verwehren lassen, Jesus Christus nachzufolgen. In Matthäus 4, Vers 19 und 20 lesen wir: Und der sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Wir sollten uns nicht verbieten lassen, den Willen Gottes zu tun. Matthäus 7, die Verse 21 und 24 mahnen uns dazu. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. handeln auf das Wort Gottes hin, auch wenn es aus menschlicher Sicht unsinnig erscheint. In Lukas 5, Vers 5 ist uns berichtet, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Siebtens, seine Gebote anerkennen und halten. In Johannes 14, Vers 21 ist uns überliefert und gesagt von Gott selbst, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und, eine Verheißung, mich ihm offenbaren. Und lasst uns immer aufschauen zu Jesus und uns an ihm orientieren. Dies sichert uns den Segen göttlicher Gemeinschaft. In Johannes 15, Vers 10 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so spricht Jesus, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte, also unser Vorbild, wie er sie gehalten hat, und bleibe in seiner Liebe. Lasst uns also aufrichtig von ganzem Herzen und mit ganzer Seele Gott gehorchen und nachfolgen. Und vertrauen wir der Josua gegebenen Verheißung in Josua 1, Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Amen.